ARD.
7 Tage wach, heute live aus der RBB Dachlounge in Berlin. Wir feiern 30 Jahre RBB 24 Inforadio und deswegen sind wir heute hier und freuen uns, dass Sie alle gekommen sind.
Und guten Tag auch an die, die es erst im Nachhinein als Podcast hören. Wir sind Hendrik Schröder.
Und Christoph Schrag.
Wir sind seit bald 30 Jahren befreundet. Wir sind gerne gut informiert, aber wir sind selten einer Meinung. Und deswegen diskutieren wir ziemlich viel und das machen wir auch in diesem Podcast. Und zwar über aktuelle Debatten, die uns alle beschäftigen.
Heute wollen wir über die neuen Kontrollen an den deutschen Grenzen sprechen, die es noch in einem Schengen-Europa eigentlich gar nicht mehr geben sollte und die der Innenminister jetzt aber noch ausweiten möchte. Was könnte das bringen? Warum macht er das? Und darf Deutschland das überhaupt? Das ist unser zweites Thema gleich.
Und unser erstes Thema. Vorher geht es noch um die Abnehmspritze. Davon werden Sie alle gehört haben. Wissen wir es nicht. Ab und zu ein Pieks und weg ist das Übergewicht. Warum das so gefährlich wie genial ist, auch das besprechen wir jetzt bei 7 Tage Woche, die Woche mit Schrag und Schröder.
Jetzt kommt. Oh. Nee, doch, das ist super.
Super.
Stadtmusik.
Super Publikum.
Stadtmusik, das ist richtig gut. Also hier wäre die Musik gewesen, aber die können Sie einfach wegklatschen. Das ist klasse. Weißt du, was mein Hausarzt zu mir gesagt hat?
Dass du dringend wieder anfangen solltest zu rauchen, weil du bei deiner Pferdegesundheit sonst uralt wirst und wir das den Leuten nicht zumuten.
Ja, nee, das sowieso, aber das meine ich nicht über die Abnehmspritze. Da kamen wir irgendwie drauf, als ich Anfang des Jahres mal da war und er meinte, wirklich in 15 Jahren ist Übergewicht und Adipositas kein Problem mehr in der Welt. Wenn die Abnehmspritze erstmal in riesiger Zahl zur Verfügung steht, also der Wirkstoff, dann hat sich das Thema erledigt.
Na, es soll ja demnächst auch die Abnehmpille kommen, ne? Also dieselbe Wirkung, aber du musst überhaupt nichts mehr spritzen, du musst auch nichts mehr kühlen. Diesen Spritzenwirkstoff musst du ja kühlen. Ja. Du nimmst das wie eine Aspirin. Und hast du auch mitbekommen, Serena Williams, Profisportlerin, kennen Sie auch alle, Ex-Tennisspielerin, macht jetzt auch Werbung dafür, für diese Abnehmmedikamente. Ja. Also so weit ist das dann schon angekommen in der Mitte der Gesellschaft.
Aber ich finde ehrlich gesagt, der Fall von Serena Williams, ich finde, da sieht man nämlich total gut, dass diese Abnehmpräparate wirklich eine Sackgasse sind. Also dass das vielleicht einigen hilft. Aber auch Abermillionen Menschen dazu bringen wird, Schlankmachmedikamente einfach so zu nehmen. Die überhaupt nicht gefährlich dick sind, sondern einfach nur nicht dünn. Dass das die auch.
Aber wieso, was ist das Problem?
Naja, also Serena Williams ist ja eine der erfolgreichsten Sportlerinnen aller Zeiten, kann man glaube ich sagen, oder? Also, und jetzt macht die Werbung für dieses Abnehmpräparat und sagt, ich habe 14 Kilo abgenommen. 14 Kilo.
Ja, ich weiß nicht, so. 14 Kilo abnehmen ist das,
naja.
Kommt mir doch an, wo man herkommt, ist das viel, ist
also
das
wenig,
das sagt ja an sich noch nichts aus.
Ja, aber mit Sicherheit war Serena Williams jetzt vorher nicht adipös. Und sie sagt ja selbst in der Öffentlichkeit, sie wäre nach dem zweiten Kind nicht mehr so richtig in Form gekommen und hätte so hart trainiert wie noch nie und trotzdem Wunschgewicht nicht erreicht. Ja. Erst jetzt mit der Spritze hätte es geklappt. Ja. So viel zur Werbung.
Also du meinst, es geht da um so eine vermeintlich super tolle Figur, also so Idealfigur, nicht darum, dass Fettleibigkeit im weitesten Sinne jetzt ein Problem gewesen wäre.
So, und ist das nicht irre eigentlich? Ich meine, wer erwartet denn bitte von einer Frau, von einer Mutter, dass sie nach einem zweiten Kind wieder so aussieht, wie als hätte sie noch kein Kind bekommen? Oder von Männern kannst du ja auch sagen, als würde man sich das Schnitzel selber jagen im Wald. So musst du irgendwie, also das ist doch das Problem.
Ja,
nicht die Kilos sind das Problem, sondern das ist das Problem.
Verstehe, was du meinst. Aber es ändert ja nichts daran, dass der Abnehmmedikamente für viele Leute, die jetzt ernsthaft übergewichtig sind, eine totale Verbesserung ihrer Lebensqualität bedeuten können. Also da haben wir ein bisschen was zu diskutieren, finde ich.
Und wir haben auch noch das Interview, was unsere Redakteurin Lena mit Professor Dr. Diana Rubin geführt hat, Ernährungsmedizinerin am Vivantes Klinikum in Berlin. Da können wir auch noch ein bisschen was draus hören dann gleich.
Das Übergewicht sorgt natürlich für zahlreiche Folgeerkrankungen und die werden durch die Anwendung der Spritze und die begleitenden Lebensstilmaßnahmen natürlich deutlich reduziert. Das erlebe ich ja tagtäglich in meiner Sprechstunde, dass Blutdruckmedikamente abgesetzt werden, dass ein Typ-2-Diabetes wieder weggeht und das ist schon ein toller Erfolg auf jeden Fall.
Also, das ist Professor Dr. Diana Rubin, Ernährungsmedizinerin, die sagt das.
Also tolle positive Effekte durch die Abnehmspritze ist doch mega. Leute, die Probleme mit Übergewicht haben, haben endlich eine relativ einfache, wirksame Möglichkeit, das loszuwerden. Am Ende, wenn du dir anschaust, wenn man sich anschaut, was für Folgeerkrankungen Adipositas ja auch hat und mit sich bringen kann, dann ist das doch eigentlich für alle gut. Das ist für die Betroffenen gut, das ist für die Krankenkassen
gut,
das ist für die volkswirtschaftlichen Kosten gut, das ist gut.
Wir schmeißen da ein bisschen was durcheinander, glaube ich. Also Übergewicht, Mehrgewicht, Hochgewicht, adipös. Ich finde, wir sollten das mal klären, diese Begrifflichkeiten, oder?
Finde ich schwierig. Also Wieso? Was nimmt man da als Maßstab? BMI? Body Mass Index, also Gewicht durch Größe zum Quadrat, finde ich problematisch, weil wer bestimmt am Ende, wer dick sein darf, wer dünn ist, also so eine Formel.
Naja,
also ich würde das lieber allgemeiner lassen. Also wenn, weiß ich nicht, wenn das Gewicht so hoch wird, dass man gesundheitlich ernsthaft drunter leidet, dass ernsthafte Folgeschäden entstehen und es aus diesen Gründen dann gerne loswerden möchte, dann ist die Abnehmspritze doch eine gute Option, so würde ich es gerne sagen.
Ja, aber wenn du jetzt eher psychisch, emotional unter dem Gewicht leidest, weil dein Umfeld dir die ganze Zeit spiegelt, du bist zu dick, so wie wir es ja erleben, also obwohl du keine großen gesundheitlichen Probleme hast, dann darf man nach dieser Formel die Abnehmspritze heben einfach nicht nehmen.
Kann dir nicht folgen?
Naja, ich glaube, du unterschätzt das. Also was das für eine Herausforderung sein kann, mit mehr Gewicht als der Durchschnitt rumzulaufen. Also körperlich auf der einen Seite, aber auch gesellschaftlich eben. Also wer dick ist, der wird einfach immer noch oder vielleicht sogar wieder mehr dann diskriminiert, weil es eben ja nicht sein müsste. Weißt du, dick gleich faul, bräsig, irgendwie leistungsschwach, unattraktiv und so weiter und so fort. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, was durch diese Abnehmensspritze verschärft wird.
Aber hat sich da nicht ein bisschen was verändert in den letzten Jahren mit Body Positivity und so? Also wenn du sogar bei Heidi Klum nicht nur magere Menschen siehst, die da über den Laufsteg rennen.
Aber weißt du denn, wie bei Heidi Klum die Models aussehen?
Ja, fangen wir. Ich musste das aus pädagogischen Gründen mal mitmachen.
Ach so, okay. Also mein Eindruck ist ehrlich gesagt, diese Body Positivity ist es richtig, aber das ist irgendwie leider schon wieder vorbei. Und diese zunehmende Verfügbarkeit von Abnehmmedikamenten, die wird den Druck einfach erhöhen, dass wir alle die perfekte Figur haben wollen, haben müssen und ja auch haben können. Gibt ja keinen Grund mehr, die nicht zu haben. Dann musst du einfach nur die Spritze oder das Medikament nehmen. Ich glaube, es wird ein absoluter Wahnsinn.
Ich glaube, man muss das Medikament eher als Hilfsmittel sehen, denn als Lösung. Also das Problem ist nicht das Medikament. Das kann das Leben von stärker übergewichtigen Menschen enorm erleichtern. Das Problem ist, wenn man nur das Medikament nimmt. Und wenn man dann denkt, naja, so ist es gut, das reicht. Also natürlich brauchst du eine zusätzliche Art von Begleitung, Therapie, um deine Ess- und Lebensgewohnheiten nachhaltig zu ändern,
naja, das ist ja klar. Ja klar, aber das ist ja leicht gesagt. Also ohne enge ärztliche Betreuung begleiten ist das für die meisten einfach nicht.
Ja, und dann aber plus Medikament. Und
das ja, aber dann passiert Folgendes. Also das hat doch Professor Dr. Rubin im Interview mit Lena ja auch noch gesagt.
Gerade bei den Spritzen kommt es auch häufig zu einer eklatanten Unterversorgung, weil diese Spritzen hemmen ja ganz stark den Appetit. Und ich habe das auch schon häufiger erlebt, dass halt die Medikamente unkritisch bis zur Höchstdosis aufdosiert werden und dass die Personen dann so gut wie gar nichts mehr essen. Und das führt natürlich dann zu diesem gefürchteten Muskelmassenverlust, kann zu Mangelerscheinungen führen, nicht nur Eiweißmangel, sondern auch Vitaminmangel. Und dann hat man überhaupt nichts gewonnen, weil man am Ende zwar schlank ist, aber nicht gesund.
So, Muskelmasse, Eiweißmangel, Vitaminmangel. Also wenn das dann bald die Abnehmpille geben wird, dann musst du das nicht spritzen. Es ist noch einfacher zu bestellen, noch billiger. Dann wird das richtig gefährlich, weil alle sind auf einmal super schlank. Aber auch super krank.
Eili Lilly heißt die, ne? Die Firma, die da ganz vorne dran ist, gerade
mit der
Tablette.
Ja.
Also die sind jetzt so weit, dass sie bis Ende des Jahres wollen sie diese weltweite Zulassung beantragen. Also das ist nicht mehr die Frage, ob diese Abnehmpille, die zu nehmen ist wie eine Aspirin, kommt, sondern die Frage ist, wann die kommt. Also was man sagen muss, sowohl die Spritze als auch diese Pillen in diesen Teststudien und so haben gezeigt, es gibt starke Nebenwirkungen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, weil ich jetzt auch selber gesagt habe, wie Aspirin. Also so ist es natürlich nicht. Du hast ein Viertel bis ein Drittel der Leute, die das nehmen und die dann unter Erbrechen leiden, unter Übelkeit leiden. Also die ganze Zeit, während die das einnehmen, einen gewissen Preis auch dafür
zahlen. Und ich finde aber auch das, was Frau Rubin gesagt hat, das kommt ja noch dazu, also dass es eben belastbare Studien gibt, die zeigen, dass gar nicht so wenige Leute auch Muskeln verlieren eben. Also richtig Muskelmasse und dass die Knochensubstanz darunter leidet, habe ich alles auch in der Berliner Morgenpost gelesen. Gibt es einen langen Artikel dazu, ist gar nicht zu unterschätzen, schreiben eben auch die.
Ja, klar. Schlaganfall, Nervenprobleme, das können ja alles so Nebenwirkungen sein. Also ich sage ja, man zahlt einen gewissen Preis, aber trotzdem ist es gesellschaftlich sinnvoll.
Ja, ich weiß nicht, ich finde ehrlich gesagt, man müsste eigentlich woanders ansetzen. Also man müsste aufhören, ja, Lebensmittelwerbeindustrie machen zu lassen, was sie wollen. Erst verkaufen die uns völlig schwachsinnige, hochkalorische Dreckslebensmittel, weißt du, mit denen du vollgedrückt wirst durch die Werbung. Mhm. Riesigen Werbebudgets genau dafür, das kommt in den Markt und dann werden wir zu fett, weil wir den Kram mampfen. Ja. Dann können wir ein Abnehmmedikament auch noch kaufen, wahrscheinlich am besten von derselben Firma am Ende noch. Weißt du, also Reuters hat geschrieben, also jetzt mal ohne, dass das irgendwie in Verschwörung abdriftet, die Nachrichtenagentur Reuters, dass der Markt für Abnehmmedikamente bis 2030 ein Volumen haben wird von 150 Milliarden Dollar. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum es das gibt, nicht um den Leuten zu...
Aber man kann doch das eine tun und das andere nicht lassen. Also warum spielst du das so gegeneinander aus?
Es gibt keine Werbeverbote für hochkalorische Produkte, die an Kinder und Jugendliche verkauft werden sollen. Es gibt zum Beispiel auch noch nicht mal, obwohl schon oft diskutiert, eine Zuckersteuer.
Ja, ich weiß das alles, aber es ist ja kein Argument gegen die Abnehmspritze oder die Abnehmpille.
Doch, weil du ja mit einer Abnehmpille ja auch diesen Jojo-Effekt hast. Am Ende haben wir ja gehört. Also hatten wir doch gerade. Deine Gewohnheiten, wenn du die nicht änderst, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst wieder dick nach dieser Pille oder Spritze oder du musst die eben ein Leben lang nehmen. Und zwar, also immer ein Leben lang, um so zu bleiben, wie du bist. Mhm. So. Deswegen finde ich einfach, dass das überhaupt gar keine Option ist. Außer eben für Leute, die es wirklich brauchen, nämlich für stark adipöse Menschen, die wirklich gesundheitlich bedroht sind, von ihrem Gewicht, wo das weg muss.
Ich finde, er widerspricht sich selbst, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du hast vorhin selbst gesagt, wie groß der Druck sein kann, obwohl man, ich sage mal, nur ein kleines bisschen zu dick ist. Also ich finde, wenn man schon so weit ist mit den Medikamenten, dann müssten die ja auch für alle zur Verfügung stehen, die nehmen wollen. Das darf dann jeder und jede individuell entscheiden. Denke ich brauche das, dann bekomme ich das, wenn der Arzt das verschreiben will. Weil das ist ja was, das kommt ja noch dazu, das ist ja kein Medikament, was du wie Gummibärchen kaufen kannst, sondern das ist verschreibungspflichtig.
Ja, aber come on, das kannst du jetzt schon alles im Internet bestellen. Also das weißt du doch ganz genau, inklusive
Medizin. Ja, ich kann im Internet auch ein Maschinengewehr bestellen und mach das.
Ja, aber du kannst das remote mit medizinischer Betreuung sogar schon machen. Also du sprichst dann mit Ärztinnen oder Ärzten per Videoschalte oder über Chat oder einfach gar nicht, du füllst da irgendeinen Fragebogen aus und fertig. Und dann stellt irgendein Arzt in irgendeinem EU-Land, in dem das zugelassen ist, dir ein Rezept aus und eine Versandapotheke schickt dir das Medikament dann zu, kostet 300 € im Monat und du bekommst keinen Arzt jemals face-to-face zu Gesicht, beziehungsweise umgekehrt, der sieht dich gar nicht und
weiß nicht, was los ist. Also bitte nicht nachmachen, das ist ein Rechercheergebnis, was der präsentiert, keine Handlungsempfehlung.
So, dann reden wir jetzt über Grenzkontrollen, ne? Und was sie sollen, was sie dürfen, was sie bringen.
Ja, was die bringen, kann ich dir schon mal sagen, was diese Grenzkontrollen bringen. Total Nerv nämlich, weil ich und nicht nur ich in diesen Sommerferien zweimal stand an der deutschen Grenze bei der Einreise aus Tschechien nach Deutschland und der Stau wollte kein Ende nehmen. Und ich dachte mir, das gibt es doch überhaupt.
Wieso gibt es das nicht?
Naja, weil wir im Jahr 2025 leben und du hast einen kilometerlangen Stau vor einer Binnengrenze im Schengen-Raum. Also Schengen, nach dem Euro quasi die europäische Errungenschaft, wer es noch nicht kennt. Schengen, wow. Freie Fahrt über alle Grenzen und dann ruckelst du langsam vor, bist an der Reihe und stehst deutschen Polizisten gegenüber, die schwer bewaffnet in dein Auto linsen. Das ist doch völlig bekloppt.
Das ist einfach eine Grenzkontrolle. Versuch doch mal am Anfang jetzt wenigstens ein bisschen sachlich zu bleiben hier bei dem Thema.
Ich bin völlig sachlich und unabhängig von der Sachdiskussion, die wir jetzt führen, ist das natürlich auch eine emotionale Diskussion. Weil das ist doch eine totale Frechheit, wie der Staat da offenbar irgendwie seinen eigenen Bürgerinnen und Bürgern misstraut, die da einreisen wollen. Die standen da mit Ferngläsern, mit Rundumkameras, 40, 50 Einsatzkräfte, die da an dieser Grenze gearbeitet haben. Die Autobahn war abgeriegelt. Bist du da mal lang gefahren? Nee, ne? Aus Tschechien kommt so.
Ich dann bin aus Frankreich
Richtung
reingefahren.
Dresden.
Und die haben uns einfach durchgewunken.
Aus Tschechien, die Autobahn ist komplett gesperrt und du wirst über so einen Rastplatz geleitet, wo du also dann an all diesen Leuten vorbei musst. Und dann vor zwei Bundespolizisten anhalten. Also ich persönlich fand das extrem unangenehm.
Also wenn das so ist, dann verstehe ich das ja auch. Ich meine, wir sind gerade alt genug, um uns noch zu erinnern, wie sich dauerhaft Grenzkontrollen so anfühlen. Und zwar, ich meine, bei fast jeder Fahrt aus Deutschland raus. Aber trotzdem können diese Kontrollen, könnten ja jetzt auch, wenn sie Herrn Schröder nicht passen und im Urlaub stören, eine Berechtigung haben. Und die sollen ja auch nur temporär sein.
Die sollen temporär sein, aber die sind seit einem Jahr temporär und werden immer weiter verlängert, weil dein temporär das neue Normal ist.
Also, lass uns mal vielleicht erstmal gucken, worüber wir genau reden, und dann kannst du dich ja wieder aufregen. Mitte September, vergangenes Jahr, hast recht, wurden die Kontrollen an den deutschen Grenzen wieder flächendeckend eingeführt. Damals noch von Nancy Faeser übrigens und SPD-geführter GroKo. Mittlerweile haben wir sie an den Grenzen zu allen Nachbarländern.
Ja, mal mehr, mal weniger.
So, und es wird ja tendenziell eher mehr. Der neue Innenminister Dobrindt hat schon am Anfang der Regierungszeit gesagt, wir verstärken, wir verlängern die Kontrollen. Und das macht er jetzt auch. Da gibt es aktuell auch gar keine Diskussion, das wieder
zu lockern. Und das alles zu immensen Kosten. Du hast es gelesen, was das kostet.
Ja.
Das kostet seit September bis inklusive Juni, das war dieser Abrechnungs- und Evaluierungszeitraum, 80 Millionen Euro.
Ja.
Was hauptsächlich an den Überstunden liegt, die Beamtinnen und Beamten da machen, ja, und an den Unterbringungskosten.
Ja, nun, 14.000 Polizistinnen und Polizisten sind das mittlerweile an Bundesgrenzen. Die sind da im Einsatz. Und das schaffen die offenbar nur, weil die ja auch derzeit in Notfalldienstplänen arbeiten.
Genau.
Und aktuell,
ja,
auf Weiterbildung verzichten.
Ja, das heißt damit.
Ja, aber da sieht man ja auch, es kann nur temporär sein.
Naja, und das heißt aber aktuell mit anderen Worten, dass die woanders fehlen, wo die eigentlich Kriminalität bekämpfen sollen, um da irgendwie nutzlos und symbolisch an der Grenze rumzustehen für 10 Millionen Euro im Monat. Also, ich weiß, wie viele Integrationsprogramme könnte man für diese 10 Millionen Euro machen oder Grundschulen bauen?
Okay. Also erstens stimmt das einfach nicht, dass das gar nichts bringt mit den Grenzkontrollen, dass die nichts erreichen. Und zweitens zu diesen Kosten.
Jetzt bin ich gespannt.
Klingt unpopulär, aber es kostet halt, was es kostet. Also geht es darum, die Landesgrenzen aus gutem Grund zu sichern? Ja, dann ist das die oberste Aufgabe des Staates. Da kannst du nicht hingehen und sagen, ja, das darf aber nur so und so viel kosten und das Stück lassen wir frei. Also wenn es teurer wird, dann müssen wir die Grenzen leider wieder aufmachen und auflassen oder was? Ja, das ist dann die Alternative, weil
okay,
zu teuer
ist. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber es gibt ja auf Grundlage des Schengen-Abkommens zwischen 29 europäischen Staaten gar keine Grenzkontrollen mehr.
Ja, eigentlich.
Also das ist ja, und auch die Behörden müssen doch auf eine gewisse Verhältnismäßigkeit achten. Natürlich hast du recht, Aufgabe des Staates muss in jedem Fall sein, die Grenzen zu schützen, aber doch verhältnismäßig.
Also, was du da ansprichst, ist ja die Rechtmäßigkeit, und ob das einwandfrei ist, das müssen wir natürlich besprechen, aber ich habe ja auch gesagt, wenn das so ist, also wenn die politischen Gegebenheiten so sind, wenn das so beschlossen ist, weil es notwendig ist, dann kannst du nicht sagen, es kostet zu viel, so, dann ist das eben der Preis.
Die Gewerkschaft der Polizei hat auch gesagt, das ist totaler Wahnsinn. Die haben gesagt, so viel Manpower haben wir nicht, ja, auf die Dauer.
Aber ich meine, hier passt es natürlich wieder, aber die Gewerkschaft der Polizei, also bei allem Respekt, das muss man immer so ein bisschen schon auch mit Vorsicht genießen. Was sie sagen, die sind im Zweifel immer für mehr Personal, mehr Ausrüstung, mehr Polizei, mehr Kompetenzen für Sicherheitsbehörden.
Ja.
Also das wundert jetzt das nicht, dass sie das zum Anlass nehmen. Also natürlich haben die durch die Maßnahmen extreme Herausforderungen, aber bei den Polizeigewerkschaften muss man, finde ich, wenn es allzu dramatisch wird, schon auch mal noch ein bisschen genauer hingucken.
Ja, aber es sind ja auch nur die Mehrkosten der Polizei. Also die volkswirtschaftlichen Kosten, die Verluste, die Firmen haben durch die Grenzkontrollen, gerade bei uns in der Region an der polnischen Grenze, wo die Polen ja als Reaktion jetzt auch kontrollieren. Also das ist ja auch ein Thema.
Naja, aber ja gut, aber die polnische Regierung macht das ja auch, um im Land rechte Kräfte im Innern zu befrieden. Also genau wie das wahrscheinlich auch ein Stück die Motivation von Merz und von Dobrindt ist. Ne? Also die Grenzkontrollen immer weiter zu verlängern nach dem Motto, guck mal, wir tun was, ihr müsst nicht die AfD wählen, beziehungsweise in Polen die Peace-Partei, sondern wir kümmern uns um das Problem.
Ja, mach sein. Aber was ich sagen wollte ist, die volkswirtschaftlichen Kosten sind 10 Millionen im Monat. Die Polizeikosten sind 10 Millionen im Monat und die volkswirtschaftlichen Kosten sind gar nicht eingepreist. Also du findest Reportagen zum Beispiel im RBB-Fernsehen, da findest du Statements von polnischen Lkw-Fahrern, von Spediteuren, die vorrechnen, wie viele Arbeitstage, also wie viele Stunden Zeitverlust die so im Monat durch diese Kontrollen verlieren. Das ist einfach nur weg. Und was das in Euro für die bedeutet. Ich habe ein paar O-Töne mal rausgesucht. O-Töne sagen wir auf Radio Deutsch, wenn Leute was in unsere Mikrofone sagen. Das ist dann ein O-Ton. Ich habe mal gelernt, man soll nicht O-Ton sagen, sondern nur intern. Aber Sie alle wissen, was ein O-Ton ist. Super. Und Monique Zweig zum Beispiel habe ich rausgesucht. Die ist Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer in Ostbrandenburg. Und die hat im RBB sinngemäß gesagt, für die Wirtschaft in der Region, also bei uns in Brandenburg,
ja,
und Rückkopplung auch auf Berlin, sind diese Kontrollen eine totale Bremse.
Na, für die Firmen ist es die größte Schwierigkeit, dass sie nicht planen können, dass diese Unkalkulierbarkeit der Staus, also wie lange sich dort die LKWs in der Schlange befinden und wann sie dann ihre Ware ausliefern können, ist halt ungewiss. Insofern können sie schwer Verträge eingehen. Aber wir haben natürlich hier in Brandenburg auch das zweite Thema unserer Grenzpendler, was sehr erheblich ist. Und hier haben wir eben große Firmen wie DHL in Rüdersdorf oder auch Tesla in Grünheide, aber auch viele kleine Unternehmen, die polnische Beschäftigte haben, die sehr verärgert sind, weil einfach ihre Mitarbeiter nicht genau wissen, wann sie zur Arbeit kommen, wie viel eher sie losfahren müssen, um rechtzeitig am Arbeitsplatz zu sein. Und das macht irgendwie den Arbeitsort Brandenburg nicht attraktiver.
Das ist das eine aus Brandenburg. So, unwidersprochen, oder?
Ja.
Jetzt gucken wir nach Bayern, da sieht es nicht anders aus. Anni Klinger vom Wirtschaftsforum Freilassing im Bayerischen Rundfunk.
Ja, es ist einfach so, dass der Österreicher nicht mehr so gern zu uns rüberfährt und einfach weniger rüberkommt. Ich habe jetzt neulich erst eine Mail gekriegt, das ist total schade. Das ist ein Hotel, der sagt, er fährt auf jeden Fall nicht mehr nach Verlassing zum Einkaufen und ich soll mich beim Herrn Dobrindt bedanken.
Also, das war doch auch mal irgendwann die Idee von Schengen, oder? Dass vor allem Waren und Güter unkompliziert transportiert werden können, Arbeitskräfte unkompliziert pendeln können und davon am Ende alle profitieren. Und davon hat sich Deutschland jetzt innerhalb von kürzester Zeit verabschiedet. Und ich frage mich, je länger die Kontrollen andauern, warum eigentlich genau?
Dann lass uns mal A drauf gucken, auf welcher Grundlage die Bundesregierung die Grenzkontrollen eigentlich durchführt. Vor allem mittlerweile, wo sie das ja auch immer wieder verlängern und begründen müssen gegenüber der EU. Und lass uns mal angucken, was das tatsächlich und was das vermeintlich bringt.
Okay.
So. Deutschland hat angekündigt, dass es die Grenzkontrollen bis März 2026 aufrechterhalten will. Gutes halbes Jahr, mindestens. Die Begründung gegenüber der EU bleibt ja aber dieselbe, also ernste Bedrohung für die Sicherheit und für die öffentliche Ordnung, hervorgerufen unter anderem durch dieses anhaltend hohe Niveau illegaler Migration. So, alle halbe Jahre muss Deutschland diese Kontrollen neu ankündigen, also nur der EU ankündigen und begründen, und genehmigt werden muss das nicht. Bis zu 3 Jahre lang kann das so gehen, laut Kodex. Ist also in Ordnung. Insofern kann man schon zu dem Schluss kommen, wie auch immer man die Kontrollen jetzt findet und wie nervig die sind und was das vielleicht für einen Verlust bringt, die sind erstmal legal.
Ja, aber wenn du diesen Schengen-Kodex ansprichst, den habe ich mir auch angeguckt, es gibt laut Schengen-Kodex diese Grenzkontrollen nur als allerletztes Mittel. Also so ist das da definiert.
Ja.
Und das ist dann ja schon die Frage. Also ist die Notlage vor allem jetzt, wo ja auch deutlich weniger Leute kommen, ist das derart groß, dass es gerechtfertigt ist, dass wir an der deutschen Grenze das allerletzte Mittel auffahren?
Ich Naja, weiß, was, also das ist nun mal ein Mittel, das man.
Also man könnte auch dramatischer sagen, Schengen ist eigentlich vorbei, wenn du das mal, weil jedes Land kocht jetzt sein eigenes Grenzsüppchen. Die einen kontrollieren, obwohl es gar keine Grenzen mehr gibt. Die anderen, das muss man ja auch sagen, gehört ja auch zur Wahrheit, winken die Leute einfach durch, obwohl sie registrieren müssten.
Ja,
machen
nun,
sie nicht.
Genau das.
Also wer Europa mal für so eine richtig geile Idee gehalten hat, mit offenen Grenzen und so, der kann derzeit eigentlich nur sehr traurig und sehr wütend sein.
Ja, ich sehe das aber nicht so dramatisch wie du, weil das gab es auch immer schon mal, dass Länder, auch Deutschland übrigens, die Schengen-Regeln temporär außer Betrieb gesetzt haben und wieder kontrolliert haben eben. Also zur Corona-Zeit zum Beispiel war das so, ist jetzt auch keine schönste Erinnerung, aber da hatte halb Europa wieder Grenzkontrollen. Frankreich hat während der Olympischen Spiele kontrolliert, Deutschland während der Fußball-Europameisterschaft der Männer. Also das gab es schon und das ist dann auch wieder vorbei, die bauen das dann wieder ab.
Wann bauen die das denn wieder ab?
Wenn das nicht mehr nötig ist.
Und wann ist das nicht mehr nötig?
Wenn innerhalb der EU neue Regeln in Kraft treten und auch umgesetzt werden, weil das muss ja auch dazukommen. Also es ist ja nicht eine Maßnahme nur. Es soll ja ab dem nächsten Sommer neue gemeinsame europäische Regeln geben, ein Abkommen, GEAS heißt das, gemeinsames europäisches Abkommen. So heißt das, also nach diesem Abkommen sollen dann Einreisewillige sofort an den Grenzen eben registriert werden und nicht mehr durchgewunken, inklusive biometrischer Daten. Außerdem soll es an den Grenzen beschleunigte Verfahren geben dann schon für Menschen aus Ländern mit sehr niedriger Anerkennungsquote. Kennt man diese Länder, dann werden Verfahren schneller gehen und das wird auch was ändern. Und wenn dann B, auch einfach weniger Leute kommen.
Ja, klar. Aber es kommen natürlich auch jetzt schon weniger Leute. Also
und so, und das sieht aber Dobrindt auch als Erfolg von Grenzkontrollen. Also die Leute werden einerseits abgeschreckt, andererseits gar nicht erst ins Land gelassen und jetzt hast du den Erfolg.
Aber das ist Politik, das stimmt einfach nicht. Also ich würde Ihnen das ja gönnen, aber es stimmt einfach nicht. Weil die Zahl der Asylanträge und der Grenzübertritte war eh schon rückläufig. Also es gibt gar keinen zwangsläufigen Kausalzusammenhang zwischen den Kontrollen und den rückläufigen Zahlen. Das gibt es nicht. Und wenn du die Expertinnen und Experten anhörst, die sagen alle, in Syrien wurde Assad gestürzt, die Balkanroute wird mittlerweile viel krasser kontrolliert als früher und die Außengrenze nach Belarus wird mittlerweile richtig scharf kontrolliert, was auch nicht der Fall war. Und das sind drei Gründe, warum jetzt weniger Menschen nach Deutschland kommen und nicht, weil wir da 14.000 Mann und Frau als Bundespolizei an den Binnengrenzen stehen.
Okay, aber es gibt schon messbare Erfolge dieser Kontrollen. Also der SWR hatte zum Beispiel Zahlen aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz und nach denen haben die seit Beginn der Kontrollen über 140 Schleuser festgenommen, also an den Grenzen. Also das heißt Menschen, die tatsächlich, und zumindest mutmaßlich muss ja das ein Gericht entscheiden am Ende, ob das wirklich stimmt, aber mutmaßlich organisiert mit Gewinnabsichten Menschen illegal nach Deutschland bringen. Ohne diese Kontrollen hätte es diese Erfolge nicht gegeben und das finde ich dann schon in Ordnung, wenn man sowas unterbindet.
Natürlich, aber es sind doch minimale Erfolge, oder? Für so einen großen Aufwand. Und am Ende kommen die Leute doch über andere Wege. Also das Skurrile ist doch auch so ein bisschen, dass es zwar ein Grundrecht auf Asyl gibt. Ja? Ich meine jetzt Leute, die als Kriegsflüchtlinge oder was auch immer Asyl beantragen. Schon, so.
Ja.
Aber bevor die ganz legal einen Antrag stellen können, müssen die erstmal irgendwie illegal ins Land kommen.
Ich finde es wirklich problematisch, dass im aktuellen Diskurs, nicht nur auf politischer Ebene, auch medial, immer wieder Asyl als illegale Migration bezeichnet wird, wo es eigentlich das Gegenteil ist, weil jeder Mensch, auch wir übrigens, das Recht darauf hat, einen Asylantrag zu stellen. Und genau um dieses Recht geht es ja. Und da sagt ja auch dieser Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichtes, dass dieses Recht nicht mehr gegeben ist, weil es den Menschen nicht ermöglicht wurde, ihr Asylansuchen zu stellen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es sich hier um ein Recht handelt, eben das Gegenteil einer illegalen Einreise in der Form. Es gibt, was wir wissen, und das ist ein großes Thema, keine sicheren Fluchtwege nach Europa. Deshalb müssen die Menschen auf diese Weise die Grenzen überqueren, aber sie legalisieren sozusagen den Grenzübertritt rückwirkend, indem sie das Asylgesuch stellen. Das wollen sie ja tun, das verwehrt man ihnen jetzt in Deutschland.
Wer ist das? Die österreichische Migrationsforscherin Judith Kohlenberg ist das, kommt von der Uni Wien, hat sie im Deutschlandfunk gesagt und sie sagt also, es gibt keinen legalen Weg der Flucht nach Deutschland. Was sollen die Leute machen, die wirklich fliehen müssen? Die werden sich auch von den Kontrollen nicht abhalten lassen, wenn deren Not groß genug ist.
Naja, aber ich meine, das sieht Dobrindt schon anders.
Das sieht Dobrindt anders. Wie siehst du das?
Naja, also auch wenn das abgedroschen klingt, ich glaube oder hoffe auch immer noch, dass es dafür eine europäische Lösung gibt, die es halt geben muss, ohne Binnenkontrollen dann, mit Verteilung der Aufgaben auf möglichst viele Schultern, sind ja nicht so wenige in Europa eigentlich, weil ich meine, wir können die Leute, die fliehen müssen, natürlich nicht im Stich lassen. Wir können aber auch die Gemeinden und Kommunen in Deutschland und die Menschen da, die das eben stemmen müssen, die können wir auch nicht im Stich lassen. Also es kann nur eine große EU-Lösung geben, sonst funktioniert es nicht. Und Grenzkontrollen begreife ich da eigentlich eher als ein Druckmittel von der Bundesrepublik aus, auf den Rest von Europa, sich jetzt endlich mehr zu engagieren.
Das war 7 Tage wach, live aus der RBB Dachlounge in Berlin, 30 Jahre RBB 24 Inforadio. Feiern wir und sagen danke, dass ihr, danke, dass Sie da waren. Beziehungsweise, dass ihr da seid, denn es geht ja noch weiter bei uns im Programm.
Wer zu Hause noch weiterhören möchte und sich mit Gesundheitsthemen zum Beispiel beschäftigen will, dem empfehlen wir den Podcast Die Ernährungsdocs, Essen als Medizin.
Da erklären Ernährungsmediziner, wie man mit Essen gesund werden und gesund bleiben kann, inklusive Rezeptempfehlungen. Die Ernährungsdocs gibt es überall, wo es Podcasts gibt.
Die Redaktion für diese und unsere Folge und die anderen Folgen auch hatte Lena Petersen, die leider heute nicht hier sein kann, erkrankt ist. Gute Besserung an dieser Stelle. Bis zur nächsten regulären Folge, sagen wir. Die kommt am Freitag, sagen also Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Bis dahin. Und das letzte Wort bei 7 Tage wach haben aber niemals wir. Das hat immer ein Tier.
Heute der deutsche Schäferhund.
Der lässt keinen rein, ne?
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, der hat verteidigt sein Revier.
Also 3000 Schäferhunde an die Grenze und Dobrindts Ziel.
Vor allen Dingen der Schäferhund, der weiß auch immer, wer hierher gehört und wer nicht.
Ja, der würde uns beide ja gar nicht reinlassen.
Ja, das könnte sein. Dann sollten wir lieber gehen, Zeit ist sowieso rum.
Alles klar. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.